Hoc est enim podcast meum, quod pro vobis emittitur.
Ja, herzlich willkommen endlich zur 7. Folge. Ich glaube, ich habe fast 1,5 Monate gebraucht, um die hier aufzunehmen. Beziehungsweise ich bin ja gerade noch dabei, das heißt mal sehen, wann ich die hochladen werde. Ja, es hat länger gedauert als sonst. Ich muss sagen, zum einen Teil hat es tatsächlich daran gelegen, dass ich Urlaub hatte und so viel frei, weil gleichzeitig auch die Kitas zu waren und meine Frau gerade ziemlich viel zu tun hat und ich deshalb die Kinderbetreuung übernommen habe. Und ich muss sagen, man kommt zu recht wenig. Und wenn man dann abends zu was kommt, dann kommt man irgendwie innerlich doch nicht so richtig zu was. Und deshalb hat es unter anderem jetzt so lange gedauert, diese Folge hier vorzubereiten. Und außerdem hatte ich ja schon im Blog geschrieben, dass ich auch ein Buch hatte für diese Folge von Kurt Flasch. Das habe ich dann noch verlegt und dann hat sich das auch noch ein bisschen verzögert. Aber jetzt sitze ich am Mikrofon und ich hoffe, dass ich jetzt auch die Folge demnächst hochladen kann. Also wenn ihr das jetzt hört, dann ist sie ja hochgeladen. Aber ich jetzt hier, wo ich jetzt hier sitze, weiß ich noch nicht so genau, wann es tatsächlich soweit sein wird. Aber ich hoffe bald. Was ich auch hoffe, ist, dass es sich gelohnt hat, dass ich diesmal so lange gebraucht habe, dass das Thema auch für euch interessant sein wird. Für mich ist es extrem interessant. Und zwar beschäftige ich mich jetzt in dieser Folge damit, ob wir nach christlichen Werten leben, ob unsere Gesellschaft auf christlichen Werten aufgebaut ist. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich letztens eigentlich in einem ganz anderen Rahmen ein Gespräch hatte, eben genau über dieses Thema. Und in dem Gespräch wurde halt behauptet, also ich meine, die Aussage kenne ich ja zu Genüge, dass christliche Werte gut sind, dass wir nach christlichen Werten leben und dass auch das Fundament unserer Gesellschaft und auch unserer Rechtsprechung letztendlich auf christlichen Werten beruht. Ich hatte in dem Gespräch dann irgendwie schon ein komisches Gefühl, konnte aber währenddessen nicht so richtig fassen oder konkretisieren, warum eigentlich. Also ich konnte es nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte, konnte ich nicht jetzt ausdrücken, warum ich da ein mulmiges Gefühl habe bei der Aussage, dass unsere Gesellschaft oder dass unsere Werte auf christlichen Werten beruhen. Ich wusste nur irgendwie, ich hatte das Gefühl, nee, irgendwie, das stimmt, also ich glaube nicht, dass das stimmt. Und musste dann halt aber nach dem Gespräch, oder habe das Gespräch zum Anlass genommen, um dann einfach mich noch mal intensiver damit zu beschäftigen, was andere dazu sagen, Leute, die mehr Ahnung haben als ich, und ob das denn, ob man überhaupt dazu was sagen kann, ob wir nach christlichen Werten leben oder ob christliche Werte vielleicht sogar eigentlich schädlich sind für unsere Gesellschaft. Das Thema ist ziemlich umfangreich, deswegen wird die Folge auch ein bisschen länger. Ich fange heute damit an, mich mit den 10 Geboten zu beschäftigen, weil bei der Frage, die ich mir auch bei der Vorbereitung gestellt habe, was eigentlich christliche Werte überhaupt sind, weil das ja auch nicht so leicht zu beantworten ist, werden häufig vor allem zwei Fundamente genannt, einmal die 10 Gebote und die Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist was ich dann in einer zweiten Folge, also in einer anderen Folge behandeln werde, auch nochmal zu dem Thema, ob wir nach christlichen Werten leben. Also die Zehn Gebote sind, wie gesagt, häufig was genannt wird, wenn man nach einer Konkretisierung fragt, also wenn man danach fragt, so, okay, was sind denn eigentlich christliche Werte? Also ich kann mir auch darunter, man hatte mal so ein vages Verständnis davon, oder wenn man überhaupt Verständnis dazu sagen kann, was christliche Werte sein soll, irgendwie vielleicht Nächstenliebe oder halt mal die andere Wange hin und so ein Kram, halt, das sind ja dann Sachen auch aus der Bergpredigt, oder die man vielleicht so aus Christi Leben extrapolieren kann, wenn man will und es selektiv liest. Aber 10 Gebote sind sowas, was einer Konkretisierung am nächsten kommt. Und deswegen werde ich mich in der heutigen Folge vor allen Dingen auf die 10 Gebote konzentrieren und mal zu versuchen zu analysieren, ja, ob man da irgendwie was rausholen kann. Also auch wenn man jetzt einwenden könnte, dass die 10 Gebote ja letztendlich nicht ursprünglich christlich sind, sind sie doch schon irgendwie tief mit der christlichen Identität verbunden. Also es ist einfach, ja, das kann man so nicht trennen. Also ich meine, letztendlich auch das Alte Testament ist ja was, worauf sich die Christen berufen. Dann wird auch oft geredet von judeo-christlichem Wertesystem. Auch ein Begriff, den man wahrscheinlich nochmal in einer eigenen Folge auseinandernehmen müsste. Aber jedenfalls war es so, ist jetzt total anekdotisch, aber auch in meinem Gespräch, was ich hatte, sind wir ziemlich schnell auf die 10 Gebote gekommen. Eine meiner Quellen zu dem Thema, die ich viel benutzt habe, und unter anderem auch das Buch, was ich verlegt hatte, weshalb sich die ganze Aufnahme der Folge und die Vorbereitung jetzt so verzögert haben, ist von Kurt Flasch, Warum ich kein Christ bin. Die Quellen schreibe ich in die Shownotes. Also ich hatte auch noch andere, vor allen Dingen aus dem amerikanischen Raum. Aber Warum ich kein Christ bin von Kurt Flasch ist so eine meiner Hauptquellen, weil ich auch Kurt Flasch einfach schätze als sehr fundierten Historiker und Religionswissenschaftler. Jedenfalls schreibt Kurt Flasch auch, dass es schwierig ist, eine christliche Ethik überhaupt zu definieren, weil ja auch christliche Werte einem ständigen Wandel unterworfen sind. Und letztendlich damit auch die Vorstellungen, die in biblische Texte hineingelegt werden. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal kurz thematisiert, dass ich auch finde, dass die Auslegung der christlichen Texte oder der biblischen Texte eher darauf basiert, welche Ethik oder welche Moralvorstellungen an die Texte herangetragen werden, als andersrum. Also nicht, dass die biblischen Texte uns die Moral geben oder man die da rauslesen kann, sondern dass wir eine bestimmte Moral- oder Ethikvorstellung haben und vor dem Hintergrund die biblischen Texte lesen. Und genauso deshalb ist es halt sehr, sehr schwer, eine christliche Ethik überhaupt zu formulieren, weil sie sich halt auch im Laufe der Zeit historisch sehr stark gewandelt haben. Also von den antiken Ethikern und Philosophen bis hin zu den zeitgenössischen Theologen gibt es da auch einfach einen starken Wandel. Und deswegen ja, eben keine klare Definition für christliche Werte. Wenn man so in die amerikanischen Quellen guckt, also zum Beispiel so Rational Wiki oder halt so die Matt Dillahunty Richtung, also diese wichtigen großen atheistischen, apologetischen Strömungen in den USA, dann passiert so, also jetzt unter anderem Kritik der 10 Gebote, um die es ja heute vor allem gehen soll, die passiert oft nicht im historischen Kontext, sondern man geht von so einer wörtlichen Auslegung des deutschen bzw. englischen Textes aus. Und vor diesem Hintergrund werden dann aktuelle Menschenrechte den 10 Geboten gegenübergestellt bzw. aufgezeigt, welche Probleme und Widersprüche sich ergeben würden, wenn die 10 Gebote tatsächlich Grundlage unserer Ethik bzw. Rechtsprechung wären. Das ist dann oft auch sehr polemisch. Also ich finde es auch gerechtfertigt, so eine Herangehensweise. Also finde ich absolut legitim und ist weil die in einem bestimmten Kontext in den USA passiert. Also es ist so eine Herangehensweise, ist natürlich eine Reaktion auf die ebenso oberflächliche und kontextlose Auslegung der 10 Gebote von religiöser Seite und eben die immer wiederkehrende Behauptung, die 10 Gebote und die christliche Ethik seien irgendwie Grundlage unserer Ethik und Rechtsprechung. Ich will auf diese Seite der Argumentation auch ein bisschen eingehen, allerdings finde ich das auch immer interessant, sich so den literarischen und historischen Entstehungskontext von so Texten wie den 10 Geboten anzusehen. Und auch ziemlich relevant, das mit einzubeziehen bei der Überlegung, ob unsere Gesellschaft auf christlichen Werten beruht. Ich habe nämlich so bei meiner Recherche und der Beschäftigung mit den 10 Geboten irgendwie so den Eindruck entwickelt oder bin zu dem Schluss gekommen, dass man eigentlich schon viel früher ansetzen kann, als jetzt jedes einzelne Gebot also kontextlos anzugucken und zu sehen, ob die heute mit unserer heutigen Rechtsprechung oder unserer heutigen Ethik übereinstimmen, kann man eigentlich schon viel früher ansetzen und zeigen, dass allein der Entstehungskontext der 10 Gebote eigentlich schon dagegen spricht, dass unsere Ethik irgendwie darauf beruhen kann. Also ich werde es jetzt im Einzelnen noch verdeutlichen, was hoffentlich plausibel ist. Und ja, dann hoffentlich irgendwie überzeugend vorbringen können, was meine Meinung ist und warum meine Meinung so ist, wie sie ist. Also wenn man die 10 Gebote ohne Kontext betrachtet, also wörtlich, wie sie da stehen, dann ist natürlich wahr, so wie es eben vor allen Dingen bei den in dem Mainstream amerikanischen atheistischen Strömungen eben immer wieder formuliert wird, dass sich die ersten 4 Gebote eigentlich nur darum drehen, Gott und nur Gott anzubeten. Sie implizieren also Intoleranz gegenüber anderen Religionen, würden zum Beispiel dem Artikel 9 der Europäischen Menschenrechtskonvention widersprechen, der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit fordert. Und wären letztendlich nur in einer Theokratie durchzusetzen. Ich glaube jetzt gerade, wo ich darüber rede, ist es doch noch mal besser, wenn ich die ersten oder die 10 Gebote überhaupt vorlese. Ich lese jetzt mal die ersten 4, auf die ich mich jetzt gerade bezogen habe, vor, damit noch mal klar wird, wie der Wortlaut im Deutschen jedenfalls ist. In der Übertragung nach Luther heißt es also: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin eifersüchtiger Gott. Ich suche die Schuld der Väter an den Kindern heim und an der dritten und vierten Generation bei denen, die mich hassen. Doch ich erweise Tausenden meine Huld bei denen, die mich lieben und meine Gebote bewahren. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen missbraucht. Also das waren jetzt sozusagen die ersten 3 Gebote. Das vierte ist so ein Zwischending, zwischen diesen Geboten, die sich nur auf Gott beziehen und den sozialethischen Verboten, wie Kurt Flasch sie nennt, also das Gebot, den Sabbat zu heiligen. Also bei einer wortwörtlichen Interpretation und einer Übertragung oder einer Gegenüberstellung zu unserem Rechtssystem eindeutig gegen die Religionsfreiheit und drücken vollkommene Intoleranz gegenüber anderen Göttern beziehungsweise halt dann anderen Religionen aus. Weiter würde die Kritik dann halt gehen, dass so Gebote, die als gemeinhin annehmbar und sinnvoll erscheinen, sowas wie, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, dass die dermaßen unpräzise formuliert sind, dass man hier fast von hingeschludert reden könnte. Und für eine wirklich sinnvolle Umsetzung in einem Rechtssystem müssen für ein Gebot wie du sollst nicht töten natürlich Rahmen und Kontexte geschaffen werden. In welchem, also wann darf ich nicht töten, wen darf ich nicht töten, gibt es Ausnahmen? Also das sind alles ja letztendlich Sachen, die man dann noch in einem Gesetzeskanon hinzufügen müsste. Also einfach nur, du sollst nicht töten. Ja, ist halt letztendlich nicht ausreichend, um tatsächlich irgendeine Ethik zu begründen. Und vor allem finde ich schon auch irgendwie plausibel die häufig gehörte Kritik. Also es ist halt auch ein bisschen polemisch und flach, aber dass man für so eine Grundregeln des Zusammenlebens, wie du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und so, nicht unbedingt einen allmächtigen und allwissenden Gott braucht, damit halt zusammenlebende Menschen darauf kommen, dass es für die Etablierung einer stabilen Gesellschaft förderlich sein könnte, sich nicht einfach hirn- und hemmungslos umzubringen. Also es ist ja eben dann offenbar auch so, dass sogar eusoziale Insekten sowas hinbekommen, also ein Ameisenstaat oder auch menschliche Gesellschaften, die weit älter sind als das Judentum, haben sich ja auch nicht, also hatten ja auch funktionierende Rechtssysteme, wo nicht jeder einfach jeden umgebracht und bestohlen hat, wie er es wollte. Es scheint also so, als ob ein maßvoller Umgang mit dem Umbringen von Mitgliedern der eigenen Art irgendwie evolutionär adaptive Vorteile bringt und vielleicht deshalb eher in den vielen Arten angelegt ist, die in irgendeiner Form von sozialem Gefüge leben, ohne dass eine überweise Gottheit darauf hinweisen muss oder Verbote aussprechen muss. Vom Altruismus, der ebenfalls bei vielen anderen Tierarten vorkommt, unter anderem in unseren nächsten Verwandten, den anderen Trockennasenaffen, will ich jetzt hier gar nicht anfangen zu reden. Also, wie gesagt, es lässt sich halt ziemlich viel Kritik anbringen, wenn man die 10 Gebote ohne Kontext sieht, was ja halt eben vor allem in den fundamentalistischen Kreisen des christlichen Glaubens oder der christlichen Religion viel gemacht wird und sagt, wenn wir die jetzt so wörtlich nehmen, wie sind die denn dann auf unser Rechtssystem anzuwenden? Ist das wirklich die Grundlage unserer Ethik? Ich versuche jetzt aber nochmal einen Schritt zurückzugehen und, wie ich ja gerade schon angekündigt habe, die 10 Gebote mal in ihrem Entstehungskontext zu betrachten und das dann auf die Frage anzuwenden, ob die 10 Gebote tatsächlich Grundlage unserer Ethik und unseres Wertesystems sein können. Dazu hat Kurt Flasch auch wieder was ziemlich Interessantes zu sagen, finde ich. Und zwar sagt er, die 10 Gebote stammen aus dem Herrschaftsfeld der schreckenerregenden Wettergottheit Jahwe. Also ist auch ganz interessant, weil er schreibt Wettergottheit. Ich hatte ja mal in der Folge von A History of God Karen Armstrong zitiert, die halt eher sagt, dass Jahwe ein Kriegsgott war. Jedenfalls schreibt Kurt Flasch Wettergottheit, also die 10 Gebote stammen aus dem Herrschaftsfeld dieser schreckenerregenden Wettergottheit und stehen im Rahmen einer Religion, die den Zusammenhang von Familie, Verwandtschaft und spezifischem Kult ordnen. Und die gehören vor allem zur Sage, also zur historischen Sage vom militärischen Sieg über die Ägypter. Ne, also auch das erste Gebot, also die 10 Gebote fangen somit an. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Und eben im Zusammenhang mit der Ausrottung der Ureinwohner Kanaans. Vom Menschen als Menschen ist nirgends die Rede. Das bedeutet schon mal von vornherein, da gehe ich dann auch noch mal ein bisschen direkt darauf ein, die 10 Gebote sind sozusagen inhärent exklusiv, also ausschließend. Also sie sind gedacht in ihrem Entstehungskontext für ein bestimmtes Volk und vor allem für einen bestimmten Kult, nämlich den Jahwe-Kult. Denn Gott fordert in den ersten 3 Geboten nicht den Monotheismus, sondern es heißt ja explizit, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Er fordert also die kultische Ausschließlichkeit. Das, wie gesagt, das äußert sich bereits in dieser Präambel, die Gott vor die 10 Gebote setzt. Ich bin der Herr, Jahwe, ne, der Herr, hatten wir auch schon mal geklärt, wenn der Herr da steht, steht da meistens im Urtext Jahwe, also eine spezifische Gottheit. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Also das, was jetzt folgt, ist quasi für all diejenigen, auf die das zutrifft. Das heißt, also kultische Ausschließlichkeit, schreibt Kurt Flasch, wird von Jahwe gefordert. Das heißt, einmal Abbilder anderer Wesen sind verboten, weil Kunst halt als mächtige, magische Gegenwart des abgebildet, also was da abgebildet wird, eine gefährliche Gotteskonkurrenz schafft. Und hier ist es auch, wo Jahwe dann die Vererbung von Schuld und Strafe, also sowas wie Sippenhaft, sanktioniert. Also bis in die nächste Generation wird es bestraft, wenn du dir ein Abbild von irgendwas Lebendigem machst. Weiterhin heißt diese kultische, oder die Forderung von kultischer Ausschließlichkeit, der Missbrauch von Jahwes Namen wird unter Strafandrohung verboten. Hier ist es wahrscheinlich so, dass Missbrauch nicht eben so, wie es oft dann so interpretiert wird, dass man nicht zum Beispiel sagen darf, so Gott verdammt, oder wie die Amis sagen ja oft so Jesus Christ oder so. Das ist da mit wahrscheinlich nicht gemeint, sondern eher sowas wie den Namen Jahwes bei der Verwendung von, bei der Ausführung von magischen Flüchen oder Zaubersprüchen zu verwenden. Das wäre dann in dem Kontext Missbrauch Jahwes Namen. In der dann folgenden ziemlich ausführlichen Forderung zur Einhaltung des Sabbats wird die kultspezifische Zielgruppe und die exklusive Intention der 10 Gebote besonders deutlich. Also das ist Teil der 10 Gebote und explizit den Schabbat betrifft, der eingehalten werden soll, ist, also finde ich meiner Meinung nach eindeutig ein Anzeichen dafür, dass es hier halt um eben einen spezifischen Kult geht und nicht um, also nicht Gebote zu schaffen, die als Adressaten alle Menschen haben. So, nach den ersten 4 Geboten, also die ersten 3 Gebote, wo es um die Alleinstellung Gottes geht und eben die Einhaltung des Schabbat, kommen jetzt halt diese sozialethischen Verbote, wie Kurt Flasch sie nennt. Also du sollst Vater und Mutter ehren, ist offenbar keine Anweisung für heranwachsende Kinder, sich anständig zu benehmen, sondern spiegelt eben eine Gesellschaft wider, in der Versorgung im Alter von essentieller Wichtigkeit ist. Kurt Flasch schreibt hier wieder, ich zitiere mal wörtlich, das Gebot der Fürsorge verbindet Gott mit dem Versprechen langen Lebens- und Landbesitzes. Dieser Gott ist ein Gott der Samens- und Blutkontinuität und ein Gott der Landeroberung. Er stellt künftigen Landbesitz in Aussicht, aber das 10. Gebot spricht von Haus und Feld, von Knecht und Magd, als sei die Eroberung Kanaans schon gelungen und als werde das heilige Land landwirtschaftlich genutzt. Also vor allen Dingen, das finde ich ziemlich interessant, weil das zu der Annahme passt, auf die ich später auch nochmal einkomme, dass die 10 Gebote erst viel später als diese Sinai-Erzählung hinzugefügt wurden zum Text, und zwar wahrscheinlich erst im 7. Jahrhundert, um vielleicht diese Regeln des Zusammenlebens irgendwie göttlich zu legitimisieren. Das zweite Gebot, also das zweite sozialethische Gebot, ist, du sollst nicht töten, bezieht sich eindeutig, wenn man den Urtext liest, auf Stammesgenossen. Also vom Töten im Krieg ist nicht die Rede, weil neben der Sanktionierung von Hinrichtungen, also Hinrichtungen sind rechtlich völlig in Ordnung in diesem Kontext, da fordert Gott aber auch immer wieder explizit dazu auf, andere Völker auszurotten. Ja, die Kanaaniter, ne? Das Volk Israel zieht letztendlich durch die Wüste, rottet alle Völker aus, die seinem exklusiven Kult im Wege stehen, und nimmt das Land für sich ein. Also in so einem Kontext ist Töten völlig in Ordnung. Auch Tiere schließt das Verbot nicht ein. Fleischessen ist nicht untersagt und Tieropfer werden ausdrücklich gewünscht. Du sollst nicht Ehe brechen, führt nicht die Monogamie ein und verbietet offenbar auch keinen Sex mit Sklaven oder zwischen Unverheirateten. Das ist alles Interpretation von unserem westlichen Gesellschaftsbild her, sondern geschützt wird die Ehe als Institution. Das steht wahrscheinlich im selben Zusammenhang wie das Ehren von Vater und Mutter, also diese Fürsorge innerhalb von einer Konstitution Familie und Ehe, weil es halt eben ja, in eine Gesellschaft betrifft oder einen Stamm oder ein Volk betrifft, in dem es keine, so wie bei uns, staatlichen sozialen Sicherungsmaßnahmen gibt. Und deshalb ist es halt relevant. Also dieses Ehebrechenverbot bezieht sich eben nicht auf sexuelle Handlungen, sondern eben ja, auf den Schutz der Institution Ehe. Das Verbot des Stehlens betrifft laut Kurt Flasch eher das Kidnappen von freien Israeliten als irgendwas anderes. Und auch du sollst nicht lügen ist wohl eher eine unzutreffende Übersetzung, weil wohl das Lügen im antiken Orient eine regelrechte Kunst oder Kultur war, die nicht einmal ein Gott imstande gewesen wäre zu verbieten. Also hierbei, du sollst nicht falsch Zeugnis sagen oder so heißt es ja auch in manchen Übersetzungen, also du sollst nicht lügen, ist ja irgendwie so auch so eine Trivialübersetzung. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das tatsächlich wörtlich in der Bibel so steht, aber dieses du sollst nicht falsch Zeugnis geben oder so, wieder deinen Nachbarn, das kenne ich, trifft es schon ein bisschen mehr, weil hier ist, wenn man sich den Urtext anguckt, aus der Wortwahl deutlich, eindeutig gemeint, das falsche Zeugnis ausschließlich vor Gericht, also ausschließlich das falsche Zeugnis vor Gericht, weil das wohl deshalb besonders wichtig war, weil der Zeugenaussage im altisraelischen Gericht große Bedeutung zugemessen wurde. Also in dem Fall war das so, dass der Angeklagte tatsächlich seine Unschuld beweisen musste und nicht wie bei uns andersrum. Das 10. Gebot ist was, wenn man es in der deutschen Übertragung liest, sowas, was halt auch oft eben in der englischsprachigen Kritik aufgegriffen wird, das klingt so wie so eine Art Gedankenverbrechen. Also, ne, du sollst nicht verlangen deines nächsten Weib und so weiter, Vieh, Land und so. Da komme ich gleich drauf, was ich erstmal bei dem Gebot hervorgeben möchte, was auf jeden Fall eine zutreffende Kritik ist, dass oder beziehungsweise eine zutreffende Feststellung ist, dass deines nächsten Weib eindeutig zu den Besitztümern der offensichtlich ausschließlich männlichen Adressaten gezählt wird. Ja, das fand ich einfach nochmal hervorhebenswert, was halt auch oft übersehen wird, finde ich jedenfalls. Jedenfalls in Bezug auf das vermeintliche Verbot eines Gedankenverbrechens, also du sollst nicht verlangen, schreibt Kurt Flasch jedoch, dass die im Hebräischen verwendete Formulierung wohl eher darauf schließen lässt, dass hier so ein tätiges Trachten nach etwas gemeint sein muss, also die Handlung des An-sich-Reißens oder die Handlung des Diebstahls bereits impliziert hat. Also auch hier geht der Dekalog, also oder die 10 Gebote, wie sie auch genannt werden, nicht über die tatsächliche Rechtsprechung hinweg. Also es wird keine Ethik eingeführt, sondern es geht halt, es geht nicht darum, dass man nichts Falsches denken darf, in dem Fall jedenfalls, wobei Christus das ja im Neuen Testament dann tatsächlich in gewisser Weise, oder ist es überhaupt Christus? Okay, das muss ich dann nochmal nachschlagen, das mache ich jetzt aber während der Aufnahme nicht, ich weiß, könnte ich machen, mache ich jetzt aber nicht, aber auf jeden Fall gibt es ja im Neuen Testament dieses, irgendwie wer auch nur daran denkt, die Ehe zu brechen, das ist wahrscheinlich ein Paulus-Zitat, also es würde zu Paulus passen, gucke ich nochmal nach. Jedenfalls, ist hier, also in dem 10. Gebot, nicht damit gemeint, sondern eher eben, das impliziert diese tatsächliche, die Handlung, die das dann noch nach sich zieht. Des nächsten Besitz, worunter die Frau auch zählt, zu begehren. so in ihrer Entstehung und ihrem literarischen Kontext, in dem sie stehen, in dieser ganzen Befreiung aus Ägypten und Sinai, Berg Sinai-Erzählung und was dann danach noch kommt, also der Völkermord und die Einnahme Jericho, also die Einnahme des gelobten Landes und so weiter, stehen die 10 Gebote, will ich es jetzt zusammenfassend nochmal sagen, in einem klaren historischen, kulturellen und kultischen Kontext. Das heißt, sie sind inhärent, also in sich exklusiv, also ausschließend, andere ausschließend. Und genauso wie Christus exklusiv für seine jüdischen Religionsgenossen gepredigt hat und der zum Beispiel der Missionsbefehl aus Matthäus 28 ja auch offensichtlich erst später hinzugefügt wurde. So ist es also, dass es für mich oder ich mir so 2 Argumente rausgearbeitet habe, die dafür sprechen, dass die 10 Gebote keine Grundlage für unsere Werte oder unser Rechtssystem bilden und auch nicht bilden können. Das erste Argument bezieht sich tatsächlich nochmal auf diese wörtliche, schriftgetreue Anwendung der 10 Gebote außerhalb jedes historischen Entstehungskontextes, was unserem Rechts- und Wertesystem in vielen Teilen widersprechen und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entgegenstehen würde. Also sowas wie Glaubens- und Religionsfreiheit, Gleichberechtigung von Mann und Frau und allem anderen, was gleichberechtigt und wer gleichberechtigt werden muss und sollte. Und Meinungsfreiheit in Wort und Schrift, wie es ja im Grundgesetz gefordert wird. Also dem allen würde tatsächlich, also da stimme ich auch dieser von der amerikanischen Seite häufig gehörten Kritik zu, dass die 10 Gebote dem allen widersprechen würden und deswegen eigentlich ja, nicht Basis unseres Wertekanons sein können. Das zweite Argument ist halt das, was ich jetzt zum Schluss versucht habe, darzulegen, dass die 10 Gebote in ihrem kulturellen Entstehungskontext und ihres kulturellen Entstehungskontextes, historischen Entstehungskontextes inhärent exklusiv sind. Also sie wurden in einem bestimmten kulturellen, kultischen Kontext formuliert und ergeben nur Sinn letztendlich, wenn sie in diesem Kontext verstanden werden. Also ich zitiere jetzt nochmal Kurt Flasch, weil ich das ziemlich treffend finde. Sie kommen aus dem Herrschaftsfeld der schreckenserregenden Wettergottheit Jahwe. Die Verbote 6 bis 9, das sind, du sollst nicht töten und so weiter, sind alltägliche Regeln des Zusammenlebens eines Stammes und wurden vielleicht erst nachträglich theologisiert. Sie stehen im Rahmen einer Religion, die den Zusammenhang von Familie, Verwandtschaft und spezifischem Kult ordnen und vor allem zur historischen Sage vom militärischen Sieg über die Ägypter und von der Ausrettung der Bewohner Kanaans gehört. Vom Menschen als Menschen ist nirgends die Rede und wird letztendlich erst immer nachträglich in solche Texte, also letztendlich auch die Christusworte hineininterpretiert, auf Basis unserer modernen Moralvorstellung, die alle Menschen einschließt, oder tut sie ja vielleicht nicht, tut sie wahrscheinlich nicht, aber eigentlich einschließen sollte. Die Gebote stehen in einem Kontext, in dem Israel aggressiv gegen die Ureinwohner Kanaans vorgehen soll. Jetzt zitiere ich aus der Bibel: Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Steinmale zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Götterbilder im Feuer verbrennen. Also von Religionsfreiheit und Toleranz kann hier nicht die Rede sein. Ich finde, es gibt keinen Sinn, die 10 Gebote aus diesem Kontext zu nehmen und nur weil 2 oder 3 davon sich losgelöst von diesem Kontext auf irgendwie so eine schwammige, schwurbelige Weise mit unseren Wertvorstellungen decken, als Grundlage unseres Wertesystems irgendwie darzustellen. Wobei ich hier jetzt nur nebenbei anmerke, dass in einer dritten Version der 10 Gebote im 2. Mose 34 Dinge stehen wie, ich zitiere: Du sollst das Blut meines Opfers nicht darbringen, zugleich mit dem Sauerteig, und das Opfer des Passafestes soll nicht über Nacht bleiben bis zum Morgen. Das Beste von den Früchten deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Du sollst das Böcklein nicht kochen in seiner Mutter Milch. Ja, auch Grundlage unseres Wertesystems oder nicht? Also man sieht einfach, also so geht es halt auch weiter, ne? Diese mosaischen Gesetze, da ist ganz viel so ein Kram drin. Und da gibt es halt ein paar Sachen, die irgendwie annehmbar sind für unsere Wertvorstellung, wie du sollst nicht töten, auch wenn es total schwammig ist, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen. Und die pickt man sich dann raus, weil sie halt, also nicht, weil es die Grundlage oder weil es die Grundlage tatsächlich unseres Wertesystems ist, sondern weil wir externen Wertesystem herantragen und dann uns das rauspicken, was dazu passt. Weil da steht, ich meine, in der Bibel steht ja genauso, dass man unter bestimmten gotteslästerlichen Umständen seinen Nachbarn steinigen soll, wenn man das mitkriegt. Das passt natürlich nicht und dann, ja, das ist wieder diese selektive Wahrnehmung, die eben dafür spricht, dass wir den Bibeltext, also dass wir unsere Wertvorstellung an den Bibeltext herantragen und nicht der Bibeltext uns unsere Wertvorstellungen gibt. Außerdem ist es natürlich so, dass die Kirche ja lange Zeit gegen humanistische, fortschrittliche, demokratische und freiheitliche Werte angekämpft hat und immer erst Stück für Stück und unter großem Widerstand Teile daraus übernommen hat. Zum Beispiel in so freikirchlichen Gruppierungen, wie ich aus einer komme, werden viele grundlegende Werte unserer Gesellschaft auch heute noch nicht anerkannt oder sogar als unbiblisch oder gotteslästerlich abgelehnt. Sowas wie Gleichberechtigung von Mann und Frau oder Gleichberechtigung aller Sexualitäten, Meinungs- und Religionsfreiheit, freie Entfaltung der Persönlichkeit. Das sind alles so Sachen, die in fundamentalistisch-christlichen Gruppierungen überhaupt nicht anerkannt werden. Und wenn, ja, wenn sowas quasi, also wenn diese Sachen, diese freiheitlich-demokratischen Werte auf christlichen Werten beruhen müssten, dann müssten ja gerade die fundamentalistischen Gruppen, die am nächsten sich am Urtext halten, gerade Vorkämpfer für die Homo-Ehe sein oder sowas. Also wenn unsere Gesellschaft wirklich auf christlichen Werten beruhen würde, hätte eine aufklärerische Bewegung nicht erst unser Einsatz vieler Leben gegen die christlichen Dogmen um eine Durchsetzung kämpfen müssen. Ja, klar, die vielen Theologen und Geistlichen, die während der Aufklärung mit dazu beigetragen haben, dass sich unsere freiheitliche, demokratische Wertevorstellung auf dem Nährboden der Aufklärung entwickeln kann, die gab es. Ja, das waren viele Theologen, viele Geistliche, die dafür gekämpft haben. Aber ich würde sagen, die haben das halt trotz ihres christlichen Glaubens getan und nicht aufgrund dessen. Eben weil sie bestimmte Dinge an den biblischen Text herangetragen haben, der in dem antiken Kontext überhaupt nicht so gedacht war und die halt ihre eher fortschrittlichen oder wie soll ich, fortschrittlich, aber halt eben ihre Moralvorstellungen, die humanistisch oder die menschlich waren, eben an den Text herangetragen haben und ihn vor diesem Hintergrund interpretiert haben. Also die abschließend kann man sagen, die 10 Gebote in ihrem Kontext genommen fordern einen Gottesstaat, dessen Grundregeln und Werte unserer gesellschaftlichen Ordnung eben genau entgegengestellt werden. Und du sollst nicht töten, ist eine Regel, die gilt letztendlich, also natürlich ganz fein ausdifferenziert, aber erstmal als Grundregel ist es sowas, was sich einfach universell entwickelt, wahrscheinlich in Gesellschaften, die halt auf Zusammenleben basieren. Und wahrscheinlich kann man dazu noch viel mehr sagen, aber das ist jetzt erstmal relativ kurz gehalten. Ist doch nicht so lang geworden, wie ich dachte, aber ist vielleicht auch ganz gut. Das, was ich jetzt erstmal zu den 10 Geboten so mir rausgearbeitet habe, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr findet, dass es viel zu kurz war, viel zu undifferenziert, falsch oder richtig. Ich freue mich immer über einen Kommentar. Und mache jetzt hier erstmal an der Stelle Schluss mit dem Thema. Ja, nächstes Mal möchte ich mich nochmal mit der Bergpredigt ein bisschen beschäftigen. Ich habe noch nicht so viel reingeguckt. Ich hoffe, das ist Stoff für eine ganze Episode. Muss ich mal gucken. Aber mit diesem christliche Werte Thema würde ich gerne noch wenigstens eine Folge mich beschäftigen. Ich hoffe, ihr findet es interessant. Ich hoffe wieder, ich habe ein paar Gedanken, Anregungen schaffen können. Mehr will ich ja nicht. Also ich kann ja hier in dem Rahmen letztendlich keine Fragen letztendlich beantworten. Ich kann ja immer nur so darstellen, was ich mir so für Gedanken zu dem Thema mache, was ja auch noch, was überhaupt nicht, ja, was ja nie wahrscheinlich ausschöpfend sein kann. Aber ja, genau, das, also ich fand es interessant, ich hoffe ihr auch, und dann ja, wünsche ich euch eine schöne Zeit bis zur nächsten Folge, die hoffentlich nicht so lange auf sich warten lässt, wobei ja, ich kann nichts versprechen, also ich brauche ja sowieso immer ein bisschen länger, aber da die Kitas ja jetzt bis Ende Januar auf jeden Fall noch geschlossen haben werden, kann ich noch nicht sagen, wie viel ich dazu komme, weil meine Frau steckt gerade tief in ihrer Doktorarbeit und ich bin derjenige, der letztendlich quasi ein bisschen mehr Zeit gerade hat, weil ich nicht so viel Homeoffice machen kann oder ja, also überhaupt nicht machen kann, sondern zum Arbeiten auf Arbeit muss und deswegen halt die Kinderbetreuung großenteils übernehme. Also ich nehme mir dann frei oder wie auch immer das jetzt geregelt wird, aber deswegen kann ich halt noch nicht ja, sehen, wie gut ich jetzt dazu komme und ja, bis zur nächsten Folge, wie lange ich brauchen werde. Also ich fände es ja eigentlich schön, irgendwann so einen festen Rhythmus zu bekommen, aber es ist einfach im Moment schwierig. Vielleicht bin ich auch zu wenig diszipliniert, wahrscheinlich auch, aber ich schiebe das immer alles auf mein Kind. Mein Kind ist schuld und letztes Mal war ja Kurt Flasch schuld, dass ich sein Buch verlegt habe. Ich hoffe, ja, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem über jede neue Episode, die kommt. Also ja, und es wäre schön, mal was von euch zu hören. So, dann wünsche ich euch jetzt noch, weil ich es am Anfang der Folge vergessen habe, ein frohes neues Jahr. Und ja, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Oh.